Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Können Sie sich noch an diesen Song erinnern? Sabrina Setlur, nur mir. 1997 war das komponiert von Moses Pelham und dieser Song war die Quelle eines der längsten Urheberrechtsstreits der deutschen Geschichte, geht bald 20 Jahre, ist immer noch nicht ganz ausgefochten. Kraftwerk sind da nämlich gesampelt worden, Metall auf Metall, ein Stück von ihnen, und die klagten damals gegen den Komponisten von Sabrina Setlur, Moses Pelham. Kraftwerk sagen vor allem, sie sind nicht gefragt worden. Und durch mehrere Instanzen ging der Fall. Abschließend geklärt ist er immer noch nicht ganz. Aktuell geht es wohl um die Frage, ob das gesampelte Stück wiedererkennbar oder ist oder nicht. 1,5 Sekunden sind es ja nur. Es ist die alte Frage beim Samplen. Also geht es um künstlerische Freiheit oder geht es um geistiges Eigentum? Das Sampling ist ja eine Kunstpraxis, bis heute rechtlich nicht endgültig geklärt. Der Berliner Soziologe Georg Fischer hat zum Sampling nun ein ganzes Buch verfasst und versucht, sich der Materie zu nähern. Nähern wir uns mit ihm. Herr Fischer, guten Tag und hallo.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, Sabrina Setlur, 1997, nur mir. Und darin befindet sich ein Sample von Kraftwerk, 1,5 Sekunden lang. Warum ist dieser Fall so schwer?
Also Kraftwerk auf der einen Seite ist Vertreter der Autonomieästhetik, so wie ich das nenne. Und die gehen davon aus, dass wenn ein Werk in die Öffentlichkeit tritt, dass es als abgeschlossen gilt, dass sich niemand anderes mehr daran bedienen darf, dass es also komplett intakt bleiben muss. Und auf der anderen Seite haben wir die Vertreter von der Remix-Kultur, wie ich das nenne, die halt eher der Meinung sind, wenn ein Werk in der Öffentlichkeit ist, dann darf man sich damit auseinandersetzen, dann muss man sich sogar damit auseinandersetzen, dann darf man Teile davon entnehmen, dekontextualisieren und für eigene Werke verwenden. Und diese zwei Seiten, die arbeiten natürlich sehr stark gegeneinander.
Wer hat denn recht aus Ihrer Sicht?
Ja, also das ist eine gute Frage. Als Soziologe habe ich natürlich hier gewissermaßen zwei Hüte auf. Also der eine Hut ist, dass ich mehr oder weniger werturteilsfrei versuche, eigentlich eher hinter die Kulissen zu gucken und mir anzuschauen, wie konnte es eigentlich zu diesem 20 Jahre langen Streit kommen, und gar nicht so sehr versuche, diese moralische Frage, wer hat Recht, wer hat Unrecht, zu beantworten. Aber natürlich habe ich auch als politischer Mensch mit urheberrechtlichem Interesse eine urheberrechtliche Meinung. Und ich denke, dass die Vertreter der Remix-Kultur durchaus hier im Recht sind. Denn die Ausdehnung des Leistungsschutzrechts über die engen urheberrechtlichen Grenzen hinaus, die führt zu mehr Problemen als Nutzen in diesem Fall.
Mhm. Dieses Buch, das Sie geschrieben haben, Sampling in der Musikproduktion, macht Sie ja jetzt zu einem riesen Fachmann auf dem Gebiet. Sind Leute wie Sie jetzt heiß begehrte Experten? Das ist ja kein Einzelfall hier, was wir eben besprochen haben.
Ja, also das ein oder andere Interview oder ein oder andere Interviewanfrage habe ich schon bekommen. Und ich werde auch insbesondere von meinen Kollegen und Kolleginnen aus der Wissenschaft immer mal wieder um urheberrechtlichen Rat gebeten. Muss natürlich aber immer sagen, ich bin kein Anwalt, ich kann nur in begrenztem Maße antworten. Aber ja, Urheberrecht ist ein Riesenthema in den Medien, in der Wissenschaft, im Internetalltag. Das wird in Zukunft auch noch viel größer werden.
Sie haben in Ihrem empirischen Teil Musiker zum Produktionsprozess oder DJs und Remixer zu diesem Produktionsprozess begleitet. Was haben die denn so gesagt? Worin liegt denn der Reiz am Samplen? Ist das Freude am Diebstahl, Wettbewerb untereinander? Was reizt die da?
Ich glaube, der große Reiz vor allem für Hip-Hop-Musiker und Musikerinnen ist es, alte, vergessene Musikstücke zu finden, alte Platten zu finden, die vielleicht nur in ganz kleinen Auflagen vor 30, 40, 50 Jahren gepresst worden sind. Vielleicht auch Musikmomente zu entdecken, die gar nicht so prominent sind, die eher übersehen worden sind. Also Sampling meint ja nicht nur, dass man sich das Tolle, die prominenten Chorus-Passagen abgreift und sozusagen auf der Welle mitreitet, die das Original bietet, sondern da geht es ja auch um ganz kleine, kurze Passagen, um kurze Streichpassagen von einer Sekunde, Rhythmuselemente. auch beiläufige Momente, Outtakes, alles Mögliche. Das ist interessant für die, weil sie eben daran interessiert sind, diese alte Musik wieder zu entdecken und auch irgendwie am Leben zu erhalten. Und natürlich ist für sie auch interessant die Praxis, dass man etwas aus dem Zusammenhang entnimmt und in einen neuen Zusammenhang stellt und sich einfach anschaut, was passiert, wenn man verschiedene Samples miteinander spielen lässt, die so bisher noch nicht verbunden waren. Also dieser Reiz am Neuen, am Unbekannten ist ganz großes Interesse.
Musik machen heißt ja vor allem, da sitzt jemand, hat ein Instrument in der Hand und spielt oder singt. Sampling stellt ja diese Frage nach dem Musikmachen auch neu, nach diesem schöpferischen Teil. Wie definiert man denn beim Sampling das Musikmachen?
Ja, das Musikmachen beim Sampling ist im Grunde genommen eine Arbeit am Klang. Also Sampling meint ja, dass man Klang anfassen, bewegen kann, manipulieren kann. Und diese Arbeit am Klangmaterial selbst, die steht da ganz klar im Vordergrund.
Sie sprechen auch einen ganz interessanten Punkt an in Ihrem Buch, nämlich, dass geschlossene Werke geöffnet werden. Das haben Sie eben bei dem Beispiel von Kraftwerk ja schon genannt. Der Künstler sagt halt, nein, das Ding ist jetzt so fertig und das soll bitte auch nicht angefasst werden. Das ist ja einer der Hauptkritikpunkte von vielen Urhebern, die sagen, mein Werk wird in seiner ursprünglichen Intention quasi zerrissen durch ein Sample. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
Ich kann sie zu einem Stück weit nachvollziehen, aber wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie in der Musikindustrie, jetzt hätte ich bei einer Urheberrechtsindustrie gesagt, was vielleicht auch gar nicht so falsch ist, aber wenn man sich anschaut, wie in der Musikindustrie zum Beispiel mit Coverversionen gearbeitet wird, dann sieht man, dass es doch auch ziemlich paradox ist, wie hier eigentlich mit Kopien und Versionen umgegangen wird, weil Coverversionen sind problemlos möglich. Ich will nur mal hier Heino mit freundlichen Grüßen dieses Album nennen, wo er Stücke von bekannten Popmusikerinnen einfach nachgespielt hat, Ton für Ton, Wort für Wort nachgesungen, und die konnten sich in keiner Weise dagegen wehren, weil das urheberrechtlich absolut einwandfrei war. Und hier stellt sich natürlich die Frage, auf der einen Seite covern, ganze Stücke nachspielen, problemlos, und dann auf der anderen Seite kurze Ausschnitte von wenigen Sekunden oder unter einer Sekunde. Das steht einfach in einem klaren Missverhältnis zueinander, und ich bin kein Urheberrechtsextremist in dem Sinne, dass ich das ablehne. Ich bin ein Freund des Urheberrechts. Wir müssen natürlich darüber diskutieren, wie ausgewogen ist das, wie ist das Verhältnis von Schutz und Freiheit, und darüber müssen wir immer wieder mit jeder neuen Medientechnologie reden.
Wenn man jetzt aus der Sicht der Urheber schaut, mal angenommen, es gibt irgendwann einen rechtlichen sicheren Rahmen, die Urheber würden adäquat entlohnt, ist dann das Problem gelöst oder geht es vielleicht einigen Originalkomponisten, Sie haben es auch vorhin bei Kraftwerk erwähnt, gar nicht so sehr ums Geld, sondern eher darum, das ist hier mein Werk und das soll bitte geschlossen bleiben. Also Geld interessiert mich da nicht.
Genau, also Urheberrecht meint tatsächlich diese zwei Richtungen. Das eine, was ich mit Autonomieästhetik beschrieben habe, und das andere ist natürlich ganz klar wirtschaftlicher Nutzen. Und also die Musikindustrie hat natürlich Wege gefunden, wie man aus dieser Praxis des Samplings Geld machen kann. Das ist auch auf jeden Fall ein Wirtschaftszweig, der sehr lebendig ist und in dem viel Geld umgesetzt wird. Die Frage ist natürlich nur, wie schafft man diese Balance zwischen den alten Urhebern auf der einen Seite und den neuen Urheberinnen auf der anderen Seite, die was Neues schaffen wollen. Und so jemand wie Kraftwerk, die wollen natürlich gefragt werden. Da gibt es auch Beispiele, wo sie dann zugestimmt haben. Also den Coldplay-Musikern wurde zugestimmt, dass sie es nutzen dürfen, ein kurzes Sample. Afrika Bambaataa hat schon in den 80er Jahren Deals mit Kraftwerk ausgehandelt. Also ich glaube, Geld steht hier gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern eher der Schutz eines Markenkerns von Kraftwerk. Das ist natürlich eine Ebene, die muss immer wieder auch neu mit berücksichtigt und mitbedacht werden.
Ein spannendes Feld, das uns offenbar noch viele, viele Jahre beschäftigen wird. Vielen Dank für diese Einblicke. Das war Georg Fischer. Er hat das Buch Sampling in der Musikproduktion, das Spannungsfeld zwischen Urheberrecht und Kreativität geschrieben. Gerade im Büchner Verlag erschienen. Darüber haben wir gesprochen. Danke für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.